Herzlich willkommen zum Podcast der Stiftsbibliothek St. Gallen. Mein Name ist Silvio Frick. Mir gegenüber darf ich heute begrüßen Karl Schmucki. Karl, schön bist du da. Herzlich willkommen.
Ja, danke vielmals für die Einladung, hier wieder in der Stiftsbibliothek zu sein. Ja.
Man muss sagen, du bist langjähriger Mitarbeiter der Stiftsbibliothek gewesen, jetzt im Ruhestand oder Unruhestand und immer wieder bei uns als regelmäßigster Benutzer fast des Lesesaals mit verschiedenen Themen dieser Geschichte der Bibliothek und der Fürstabtei beschäftigt. Schön dürfen wir dich weiter so nutzen und bist du so mit dabei. Es ist ein bisschen ein Lebensthema vielleicht, an solchen Ort arbeiten zu dürfen.
Ich denke schon, nach 30 Jahren Tätigkeit in der Bibliothek ist diese Institution sehr stark mir ans Herz gewachsen und ich versuche mein Wissen, das ich mir in all der Zeit angeeignet habe, vielleicht auch noch ein bisschen zu popularisieren, ein bisschen zu verbreiten, eben mit der Bibliotheksgeschichte, die da vorrangig im Raum steht und stehen soll.
Also da freuen wir uns auch drauf. Das ist so ein langjähriges Desiderat, ja auch diese Bibliotheksgeschichte. Jetzt heute bist du hier für einen kleinen Ausschnitt aus dieser Geschichte. Als großer Kenner des barocken Klosters bist du hier bei uns, weil es um die Hechtkarte geht. Wir haben eine große Hechtkarte, die wir restaurieren möchten. Da gibt es Schäden, muss man nicht das unternehmen, aber das ist nicht nur Material, das ist nicht nur ein Objekt, sondern das ist auch viel Inhalt und eine Geschichte dazu. Und schön bist du da, um es ein bisschen auszubreiten. Jetzt die Hechtkarte ist ein schwieriges Objekt, weil eigentlich gibt es zwei Karten, die wir Hechtkarten nennen, aber nur eine, die größere, ist bei uns in Besitz und Eigentum, die kleinere, die ist nur im Besitz bei uns, aber im Eigentum von Zürich nach wie vor. Wie gehören die zusammen? Wie muss ich das verstehen?
Ja, das scheint eine recht komplizierte Geschichte zu sein. Ich denke, dass da um sich 1691 ließ der St. Galler Fürstabt Cölestins von Rati von seinem besten Kalligrafen und Zeichner, der da für teures Geld ausgebildet worden war in Pictoria und im Goldfassungen anfertigen. Der hat ihn beauftragt, eine Karte der fürstäbtischen Landschaft zu malen, eine großformatige Wandkarte, wahrscheinlich über einen Meter breit und auch über einen Meter hoch. Und dafür hat Gabriel Hecht eine Vorzeichnung angefertigt, die heute noch erhalten ist. Sie befindet sich im Eigentum der Zentralbibliothek Zürich, ist aber leihweise auf unbestimmte Zeit nach St. Gallen gekommen und wird wahrscheinlich auch die nächsten Jahrzehnte hier bleiben. Die große Wandkarte, die hing wahrscheinlich an einem repräsentativen Ort innerhalb des Klosterbezirks von St. Gallen und wurde dann 1712, als Zürcher und Berner Truppen hier in der Fürstabtei einmarschierten, unter anderem neben der Bibliothek und neben dem berühmten Globus, wurde auch diese Wandkarte mitgenommen. Und relativ bald danach muss diese Karte der Fürstabtei St. Gallen, das Territorium der Fürstabtei zeigt, muss im Rathaus von Zürich so als eine Art von Siegestrophäe aufgehängt geworden sein. Und das ist dann aber bald mal ist das nicht mehr der Fall. Es heißt dann bereits in 1750er Jahren schreibt der Berner Historiker Gottlieb Emanuel von Haller, da schreibt: Diese Karte soll sich auf dem Rathaus zu Zürich befinden. 1659, auch 1685 schreibt er noch das und er kannte sicher Zürich sehr gut. Also ich denke, dass die bereits 1659, als er so ein Verzeichnis von Landkarten der Eidgenossenschaft angefertigt hat, dass sich die damals nicht schon, also nicht mehr im Rathaus befand, wollte man wahrscheinlich auch die Gemüter, die sich erhitzt hatten, natürlich nach diesem Streit zwischen den reformierten Orten Zürich und Bern und St. Gallen, wollte man das doch wieder im Sinne einer Friedensfindung, hat man die vielleicht weggenommen. Wo diese originale Hechtkarte ist, weiß man nicht. Die ist verschollen.
Also diese Vorzeichnung ist erhalten. Die richtige Repräsentative, die in Zürich im Rathaus hing, nicht mehr. Was ist denn das für eine große, die wir jetzt restaurieren möchten?
Richtig, das ist, wurde vermutlich, also es sind Mutmaßungen, ich habe ein bisschen Forschungsarbeit getrieben, aber bin auch nicht wahnsinnig weit gekommen. Die Karte ist datiert, dass sie 1712 kopiert worden ist aus dem Autograph des Pater Gabriel. Vermutlich hat ein nicht so begabter Mönch wie Gabriel Hecht oder vielleicht auch ein von auswärts zugezogener Zeichner und Maler, hat diese Karte kopiert, vielleicht teilweise aus dem Kopf heraus, nicht sehr sorgfältig kopiert. Er hat Dimensionen, die bei Hecht in der Vorzeichnung auch relativ ausgewogen, dem Zustand von heute entsprachen, hat er weit auseinandergezogen. Er schreibt beispielsweise bei einem Kloster in Rorschach, der Kapuzinerinnenkloster St. Scholastica, das sich dann später in Tübach befunden hat. Da schreibt er nicht St. Scholastica, sondern St. Sebastian. Und die Mäander des Rheins zum Beispiel alle zu markieren, das hat er bald schon aufgehört, einen Mäander und dann ist dann Schluss. Also es ist eine Kopie, aber eine trotzdem sehr, sehr wertvolle Kopie, weil sie uns vieles aus der damaligen Zeit erzählen kann.
Die Form der Karte ist ja sehr speziell. Sie zeigt die Fürstabtei mit dem Toggenburg und dem unteren Rheintal so quasi als Halbmond, könnte man fast sagen, als fruchtbares Gebiet, als Gebiet des Fürstabts. Und vermittelt so einen ein bisschen verzerrten Überblick über diese Geografie und Topografie.
Richtig, und die Karte ist ja sowieso ein bisschen gesüdet. Mhm. Süden ist im Gegensatz zu unseren Karten heute, wie es gebräuchlich ist, liegt oben und Norden liegt unten. Das ist eine gewisse Tradition, die zum Beispiel auch die älteste Karte der Schweiz von Martin Waldseemüller, die ist auch ungefähr gesüdet und zwar nicht hundertprozentig gesüdet, sondern mit etwa 28 Grad von Nordwesten her schaut man auf die Fürstabtei St. Gallen. Das hat sich dann im Laufe des 18. Jahrhunderts hat sich diese Südausrichtung verloren. Das hier, denke ich, dass man diese Karte so gestaltet hat, hat vielleicht den Grund, dass man den Titel oben in der Mitte, also das Abatis Sancti Galli Omne Territorium, dass man das in die Mitte setzen wollte, dann die beiden Randgebiete, wo der Fürstabt nicht die vollen Herrschaftsrechte besaß, das Rheintal einerseits und das Toggenburg andererseits, die kommen so an den Rand und das effektiv fürstäbtischen Lande, die alte Landschaft zwischen Rorschach und Wiel, die sind hier eigentlich ins Zentrum gerückt. Und am unteren Rand ist auch der Thurgau, wo das Kloster St. Gallen da und dort Besitzungen besaß, auch noch relativ schön ausgestaltet.
Mhm. Du sagst, die Kopie, unsere Kopie, die jetzt restauriert werden soll, die ist nicht von einem Könner gemacht worden, sondern sie sucht vielleicht, so habe ich den Eindruck, auch ein bisschen ein gefälliges Kartenbild. Es sind die Ortschaften ordentlich verteilt über das Gebiet. Man versucht nicht allzu große Gebiete irgendwie leer zu lassen. Ist die erhaltene Vorlage von Hecht denn detaillierter? Gibt es da mehr Ortschaften, mehr Informationen, genauere Darstellungen?
Sie ist nicht detaillierter im Prinzip. Sie ist alles natürlich auf einem wesentlich kleineren Format gezeichnet. Diese eben die Wandkarte, die ist ungefähr im Maßstab 1 zu 50.000, 1 zu 60.000 dieser Größenordnung ist die gezeichnet, während die kleine Karte, da haben die Leute in der Zentralbibliothek Zürich, haben das ausgerechnet, die Geografen, die natürlich da bewandert sind, das ist ungefähr im Maßstab 1 zu 250.000. Mhm. Und da sind natürlich die Orte sehr viel näher beieinander, der Gestalter der großen Karte, also zuerst Hecht und dann eben sein, der Kopist, wo, wie auch immer, er zu den Informationen aus der in Zürich befindlichen Karte gekommen ist. Also Distanzen sind teilweise schon ziemlich verzerrt. Auch Hecht war
genau. Man kann schon sagen, dass aber beide Karten, großen Karten, sowohl die verlorene, die im Rathaus in Zürich war, als auch die Kopie dann in St. Gallen, das sind repräsentative Karten, die fürs Aufhängen, für ein Publikum gedacht sind, um zu zeigen, was ist das Gebiet, das man selber besitzt und regiert, vielleicht in St. Gallen, mhm, und vielleicht in Zürich, um zu zeigen, was man da bezwungen hat, nicht?
Genau, das würde ich auch ungefähr in dieser Art und Weise begreifen. So eben, wie zum Beispiel eben der große Erd- und Himmelsglobus, mhm, da dem Herzog von Mecklenburg wahrscheinlich eben auch als Repräsentationsobjekt im Empfangsraum, vielleicht ganz, wenn man unten das Schloss betrat, gedient hat. Ungefähr so muss man sich wahrscheinlich diese Karte auch vorstellen und dessen Funktion.
Also worüber man verfügt, zeigt man
quasi. Richtig, ja.
Jetzt, wenn man ins Detail der Karten geht, dann ist ja nicht nur eben Mäander oder fehlende Mäander des Rheins dargestellt oder einzelne kleine Ortschaften, sondern es gibt auch ganz spannende Details. Ich sehe Bäume, Wälder, aber auch sind das Reben, die man da sieht im Rheintal?
Richtig, Reben sieht man an verschiedenen Orten, nicht nur im Rheintal, sondern auch eben in der Gegend von Berg St. Gallen. Beim Schloss Hagenwil gab es Reben, beim Schloss Wardeck sind sie eingezeichnet und dann auch beim Schloss Dottenwil bei Wittenbach. Und ich denke, dass der Wein damals nicht unbedingt, der aus hier aus der Gegend stammt, nicht unbedingt der Beste war. Hm. Es war damals eben, man war damals weit weg vom Klimawandel der heutigen Zeit. Es waren kalte Wintermonate und die haben sich teilweise bis weit in den Frühling hineingezogen und es kam früh im Oktober oder so, fiel schon Schnee und deshalb waren die Weine wahrscheinlich nicht sehr gut. Also ich habe ein Beispiel, zwar etwa knapp 100 Jahre später, aber ja, da haben sich die Mönche, also ein Mönch aus dem Kloster Rheinau, Blasius Sauntinger, der hat die Weine, die er konsumiert hat, schön, fein, säuberlich, nicht jedes Mal, aber häufig aufgeschrieben. Und da aus dem er sieht man, und er kommentiert sie teilweise auch, also da sieht man, dass eben die Weine aus der Gegend hier, die am wenigsten beliebten waren, also Berg, St. Gallen dort in diesen Abhängen da beim Hahnberg und in jener Gegend, die waren nicht gut. Am besten sind noch der Neukreuther, das ist ein Wein, der da in der Gegend von Berneck gewachsen, mhm, ist. Der war noch relativ am beliebtesten, aber bereits ein Level höher waren dann die Weine aus Ebringen, südlich von Freiburg im Breisgau, wo das Kloster St. Gallen ja eine Statthalter besaß und ständig damals zwei bis drei Mönche dort ansässig waren. Und an Feiertagen gab es dann jeweils Weine aus dem Veltlin und aus dem Südtirol. Mhm. Und gut, wenn ich noch ein bisschen anfüge, die Mönche haben sich ein bisschen enerviert über ihren Abt damals, 1785, das war Beda Angern, der hat sich immer ein bisschen aus der Gemeinschaft zurückgezogen. Und er sollte an und für sich jeden Mittwoch sollte er zum Mittagessen der Mönche persönlich hinbegeben, aber er ging nur hin, also am Anfang hat er das noch immer gemacht, mhm, als er seine Amtszeit begonnen hat, 1767, und 1785 war das fast nur noch der Fall, wenn es ganz ganz guten Wein, meistens einen Franzosenwein gab, ja. Also einen Burgunder. Okay. Das waren so die Höhepunkte. Ja, aber die Weinberge, es wurden eingezeichnet und die Leute hier, natürlich das einfache Volk, hat teilweise auch diesen Wein getrunken.
Das ist spannend, ja. Man hört die Aufzählung von dir, wo überall Wein verzeichnet ist auf der Karte. Und noch heute würde man nicht überall sofort daran denken, das sind gute oder die besten Orte, um Wein zu produzieren. Wärme hilft. Jetzt, das ist ein anderes Thema. Es ist ja die kleine Eiszeit, es ist kälter. Findet man andere Spuren auch noch auf dieser Karte, die in diese Richtung zeigen oder die ein Abbild davon sind?
Richtig, ja, da habe ich ein ganz hübsches Beispiel gefunden. Wenn man das genauer ansieht, die Karte hing früher mal in der Garderobe der Stiftsbibliothek, wie sie bis 2007 ausgesehen hat. Und da war sie in einer dunklen Ecke und da konnte man nicht alles genau anschauen. Und wenn man jetzt genau hinguckt, dann heißt die Tour, ist eingezeichnet, der Lauf der Tour, die entspringt oben in der Nähe von Wildhaus. Also es gibt zwei Quellflüsse, das ist die Wildhauser Tour, die entspringt in einem Moorgebiet Munzenried in der Nähe der Mittelstation Oberdorf, der Wildhausbergbahnen heute. Und das andere ist die Sentis-Tour. Er kommt vom Kalber Sentis, das ist ein unweit des Sentis gelegener Gipfel am Nähe des Liesengrats. Da entspringt der andere Teil und die kommen in Unterwasser zusammen. Und die Sentis-Tour besitzt auf der Karte den Namen Kalte Tour. Und die Wildhauser Tour, die da im Moorgebiet entspringt, die trägt den Namen Warme Tour. Und es war so, dass damals um 1700 herum der Sentis relativ stark vergletschert war. Man sieht ja heute noch kleine, also einen ganz kleinen, den Blauschnee, der sich hartnäckig dem Klimawandel widersetzt, den gibt's jetzt noch. Und es gab dann bis, also lange in das letzte Viertel des 20. Jahrhunderts hinein, gab's den großen Schnee, auf dem da sogar noch Skirennen stattgefunden haben. Und auch andere Teile des Sentis-Gebirges waren damals vergletschert. Und darum ist das Wasser, das da am Kalber Sentis entsprungen ist, wahrscheinlich das ganze Jahr von Eiswasser gefüttert worden oder berieselt worden. Und darum hat man wahrscheinlich die beiden Namen, die heute ziemlich in Vergessenheit geraten sind, Kalte Tour und Warme Tour. Heute heißt das eben Sentis-Tour und Wildhauser-Tour.
Spannend. Also da sieht man wirklich quasi auch in die Klimageschichte ein bisschen hinein mit dieser Karte.
Richtig,
also
ja, absolut.
Ein kleines Detail. Jetzt, wir haben, das sind so geografische Fragen, wir haben die Frage der Darstellung generell schon gehabt und wir haben diesen Wein angeschaut. Jetzt eine Karte ist ja auch immer ganz wichtig, um Wege zu zeigen. Es geht ja auch um quasi die Wirtschaft, die stattfindet, wenn Transport und Handel stattfinden kann. Funktioniert die Karte hierfür auch? Gibt es Linien für Wege? Gibt es die wichtigen Straßen dicker und die unwichtigen dünner? Oder wie sieht das aus?
Das nicht direkt, aber es gibt so einzelne Hinweise auf Straßenführungen, die Brücken sind jeweils eingezeichnet, aber der Weg, der dahin führt und dann wieder wegführt, der ist jeweils nicht eingezeichnet. Aber es gibt ein ganz, ganz hübsches Beispiel hier, ganz in der Nähe von St. Gallen. Da führte ja die alte Konstanzer Straße, die führte von St. Gallen nach Konstanz, auf der auch Gallus damals im 7. Jahrhundert jeweils nach Konstanz gegangen ist. Und diese alte Konstanzer Straße führte vom Quartier St. Gallen-Heiligkreuz, das ist im Nordosten der Stadt St. Gallen heute, damals natürlich eine Kirche, aber sonst nicht sehr viel mehr. Die führte damals, die direkteste Straße führte damals über die heutige Bruckwaldstraße. Die war relativ feucht und nass und die hat man dann mit Baumstämmen, mit Seilen, Kies und Lehm verfestigt, damit man in allen Jahreszeiten einigermaßen gut durchgehen konnte. Die war primär für den Fußgängerverkehr und für leichteren Güterverkehr wahrscheinlich konzipiert. Die größeren Wagen haben dann den Umweg gemacht über die heutige Trasséführung der Hauptstraße zwischen St. Gallen-Heiligkreuz und Kronbühl und Wittenbach. Und diese sogenannte, die wurde die Langbruck genannt oder auch die später auch im Volksmund die Prügelbruck, also diese Baumstämme, die da den Weg befestigt haben, und die waren noch bis ins um 1900 sollen die noch da gewesen sein. Erst da wurden sie eliminiert, weil man am Straßenbau natürlich wesentliche Fortschritte gemacht hatte und wurden dann als Brennholz verkauft. Und Langbruck und Bruckwald, das erinnert an, es ist keine Brücke direkt, aber eine Übergang über feuchtes und nasses Gebiet, wo das nicht ganz eben, sondern eben auch ein bisschen geneigt war von,
Das ist spannend. Also auch die Holzwege sind auf dieser Karte noch gezeichnet. Prügelbruck, das ist der Bohlenweg.
Dann genau, der Bohlenweg, ganz hochdeutsch, ja. Genau.
Spannend. Jetzt, du hast vorhin etwas Interessantes gesagt, nämlich wo diese Karte, die wir jetzt restaurieren möchten, hing. In der Garderobe der Bibliothek, also im Eingangsbereich. Weißt du noch, du hast das Büro daneben gehabt und eben gesagt, es sei ein bisschen dunkel gewesen. Hat man die auch für die Vermittlung gebraucht? Hat man die manchmal gezeigt? Magst du dich da noch erinnern?
Eigentlich nicht, nein, ich habe sie selbst auch persönlich nie gezeigt. Vielleicht mal einen Hinweis gemacht, wenn ich wusste, dass die Leute, die ich geführt habe, vielleicht ein bisschen geografisch interessiert waren. Aber im Prinzip, die fristete da schon ein bisschen ein Stiefmütterchen-Dasein in der Ecke, neben Garderobenhaken und so. Also es war nicht unbedingt ein sehr prominenter Ort und der vielleicht auch Schaden zugefügt hat.
Also sie hing sehr weit oben, richtig, über so einem Durchgang.
Ich glaube,
also die Hände.
Die waren nicht weniger vom Betasten her, vielleicht eben den unteren Rand, der sieht auch ein bisschen mehr angetastet aus als der obere Rand der Karte, der da ganz, ganz weit oberhalb der, von 2 Metern überhaupt gehangen hat. Ja.
Also wenn wir schauen, wie die Karte montiert ist, und es gab auch mal eine alte Restaurierung drauf, kann man schon die Vermutung anstellen, dass sie seit den 50er Jahren da wahrscheinlich platziert war und da hing. Das würde ja auch zum Raum passen, der in dieser Zeit so entstanden ist, ja.
Ich denke, ja, sicher. Also ich habe jetzt nirgendwo in meinen bibliotheksgeschichtlichen Forschungen habe ich noch nichts zu dieser Karte gefunden, obschon ich die Zeit eigentlich schon abgedeckt habe. Mhm. Aber eben nach dem großen Renovierung der also der Bibliothek zwischen 1954 und 1956, als da viel Verschiedenes neu gebaut wurde, als die Bibliothek auch mehrere Monate lang nicht zugänglich war, weil da man da vor allem oben das neue Magazin eingesetzt hat. Könnte schon sein, dass unter Johannes Duff, der damals Stiftsbibliothekar war, dass unter ihm diese Karte dorthin gehängt wurde, damit sie wenigstens etwas öffentlichkeitswirksam hätte sein können, aber eben es ist noch gut, dass die Beleuchtung nicht zu stark war
dort hinten. Sie war nicht direkt im Licht ausgesetzt.
Genau, dass vielleicht, wenn sie da jahrzehntelang dem Licht ausgesetzt gewesen wäre, wäre sie wahrscheinlich in einem noch schlechteren Zustand.
Ja, ich denke auch, der Ort ist für die 50 Jahre eigentlich sehr klug gewählt, ja.
Richtig.
Und was ich spannend finde, was vielleicht eine Abschlussfrage an dich sein könnte, wo müsste sie in Zukunft sein, wenn du dir das wünschen könntest? Die Möglichkeiten sind natürlich nicht endlos, aber wo würdest du dir das Objekt hindenken?
Also vom momentanen Zustand her, der Bibliothek wäre vermutlich der Gewölbekeller, aber das ist dann vielleicht von der Höhe her problematisch. Da wäre wahrscheinlich, also vom Kontext her, der geeignetste Raum vielleicht gut auch der Ausstellungssaal oberhalb des Stiftsarchivs möglicherweise auch, weil die meisten Karten befinden sich ja im Eigen, also die noch erhalten sind aus der Fürstabtei St. Gallen, die befinden sich praktisch, der größte Teil aus der frühen Neuzeit befinden sich im Stiftsarchiv, das wären und
so in Nachbarschaft zum Grenzatlas quasi.
Genau, richtig, ungefähr so, ja, ja.
Vielleicht gibt es ja in Zukunft digitale Räume oder Möglichkeiten, die Karte dann
richtig zu zeigen. Das wäre natürlich ganz, ganz hübsch, ja, ja. Genau diese kleinen Begebenheiten, eben wie auch beispielsweise die Fischweiher, die da eingezeichnet sind. Das wäre interessant eben zu vermitteln, ja. Das waren größere. Diese Fischweiher waren größere Seen, die da angelegt wurden, die meisten unter Fürstabt Ulrich Rösch, dem wichtigsten Abt eigentlich des 15. Jahrhunderts, der da teilweise auch als zweiter oder dritter Gründer des Klosters St. Gallen bezeichnet wird, der da eben die Fürstabtei derart gut reorganisiert hat, dass sie dann nach der Reformation doch einigermaßen in einem guten Zustand sich bald mal wieder befunden hat.
Gibt es die noch, diese Fischweiher?
Also diese Fischweiher gibt es teilweise noch.
So drei Weihern, oder?
Nicht mal unbedingt. Mhm. Nein, die sind teilweise auch mit der Stadt verbandelt. Es sind beispielsweise der Stadtweiher von Wiel, der gehört zu diesen Fischweihern. Zum Beispiel der Bittenauer Weiher zwischen Oberutzwil und Jonschwil gehört dazu. Es gehört dazu verschiedene Weiher auch in Deutschland. Bei Neuravensburg sind einige dieser ehemaligen Fischweihern, die nicht sehr tief waren und denen vor allem Hechte und Karpfen gezogen und dann natürlich auch gefangen und gegessen wurden. Also sie gehören dazu. Und verschiedene dieser auch ganz große dieser Fischweiher sind heute verschwunden. Der allergrößte, das war der Fischweiher von Wuppenau, bisschen nordöstlich von Wiel. Der hat etwa 170 Juchart groß war das und das war also ungefähr die doppelte Größe des heutigen Gübsensees. Also ein ansehnlich großer, beeindruckend. Mhm. Auch der Gossauer Fischweiher, der war ähnlich groß, der sich da am Westen des Dorfes Gossau befunden hat. Der war eben ungefähr halb so groß wie derjenige von Wuppenau. Das sind auch eindrückliche Dokumente, die man sieht.
Ja. Kennst du die Landschaft an dieser Stelle? Sieht man noch Spuren? Also sind das feuchte Wiesen oder komplett überbaut?
Es gibt das ist ungefähr das Gebiet, das heute als Gossauer Industrieviertel im Westen läuft. Okay. Man sieht teilweise noch an den gewisse Gemarkungen. Man sieht auch, es gibt ein paar Flurnamen, die an diesen Weiher erinnern, Fischer Güetli zum Beispiel und so in Gossau. Und wenn man genau schaut und ein bisschen was weiß, dann kommt man diesem Weiher einigermaßen auf die Spur. Der wurde kurz nach der Aufhebung des Klosters St. Gallen, dann wurde der verkauft und dann bald schon lahmgelegt, also entwässert und dient heute als Acker- und Graswirtschaftsland und eben mittlerweile auch in weiten Teilen der modernen Industrialisierung und den großen Einkaufszentren zum Opfer gefallen. Ja.
Man müsste fragen, was da die Anforderungen, die Fundamente waren für diese modernen Gebäude. Das sind ja sicher feuchte Wiesen bis lange nach der Aufhebung.
Ja, absolut. Ja.
Also sehr spannend, was man alles für Spuren legen kann und sieht auf dieser Karte. Karl, herzlichen Dank für dieses Gespräch, diesen Einblick und ich bin zuversichtlich, dass da noch nicht alle Details erzählt und entdeckt sind auf dieser Karte.
Ja, danke vielmals. Hat Spaß gemacht, das ein bisschen wieder sich in der Geografie zu bewegen.
Wir wiederholen das. Gerne wieder. Herzlichen Dank.
Merci vielmals.